À l'honneur de Sainte Jeanne d'Arc.
Zu Ehre der heiligen Jeanne d'Arc.
Ein Hörspiel im Auftrag von Jemail International. Hör mal, mein liebes Mädchen, kannst du etwa nicht schlafen?
Nein, ich weiß auch nicht warum. Aber wenn ich dich sehe, Opa, bekomme ich eine gute Idee.
So. Welche denn?
Wie wäre es, wenn du mir eine Geschichte erzählst?
Aber Schätzchen, dann wirst du doch erst recht nicht schlafen können.
Das macht gar nichts, denn ich habe morgen nichts vor und muss auch nicht zur Schule. Ich würde mich riesig über eine richtig gute Geschichte freuen. Bitte, Opa.
Was stellst du dir vor? Ein Märchen? Wohl eher nicht, denke ich. Eine Fantasiegeschichte? Oder vielleicht eine schöne Liebesgeschichte?
Nein, eher nicht. Etwas, was wirklich passiert ist. Eine echte Geschichte.
Du möchtest eine echte Geschichte. Ich hätte da eine Idee. Aber diese Geschichte ist wirklich sehr anspruchsvoll.
Welche denn? Um was geht es denn?
Naja, ich denke, du bist langsam alt genug, um so etwas zu verstehen.
Opa, jetzt machst du mich aber mehr als neugierig. Um welche Geschichte handelt es sich denn? Opa, wenn du mir jetzt nicht sofort sagst, um was es geht, dann schlafe ich überhaupt nicht mehr. Ganz bestimmt nicht.
Also gut. Es geht um die Geschichte der heiligen Jeanne d'Arc. Sie wird auch die Jungfrau von Orléans genannt. Hast du schon mal von ihr gehört?
Nee, nicht wirklich. Den Namen kenne ich schon und weiß, dass sie aus Frankreich kam. Mehr nicht.
Stimmt. Ich denke, du wirst sie jetzt kennenlernen. Es ist eine der ungewöhnlichsten Geschichten, die je geschehen sind.
Ist sie wahr?
Gewiss. Vielleicht wirst du manches jetzt noch nicht ganz verstehen. Aber später wirst du es dann begreifen und jetzt behältst du es einfach in Erinnerung, ja? Also, unsere Heldin, die Jeanne d'Arc, die wurde am 6. Januar 1412 in einem kleinen Dorf in Domremy geboren. Das ist in Lothringen. Das Land Frankreich befand sich damals im sogenannten Hundertjährigen Krieg mit England. Dieser Krieg war schrecklich, er verwüstete weite Gebiete und die Franzosen verloren eine Schlacht nach der anderen.
Opa, warum kämpften denn eigentlich die Engländer und die Franzosen?
Wie so oft in der Geschichte waren es Herrschaftsansprüche. Der letzte französische König, Karl IV., aus dem Geschlecht der Carpetinger, der hatte keine männlichen Nachkommen. Nach französischem Recht damals sollten allerdings die Nachkommen aus der männlichen Linie des Königs kommen. Und deswegen erhob der Cousin des Königs, Philipp von Valois, Herrschaftsansprüche auf den Thron von Frankreich. Dagegen stellte sich aber der Neffe des Königs. Die Schwester des Königs war nach England verheiratet mit dem dortigen König Edward II. Und so, dieser Neffe, Edward III., sagte nun, dass er viel näher an der Nachfolge sei als eben der Cousin des Königs. Und so entstand dieser blutige Konflikt. Da kam noch etwas hinzu. Die hatten auch noch im Inneren Konflikte. König Karl VI., das ist übrigens der Vater des späteren Königs Karl VII., den Namen kannst du dir schon mal merken. Dieser Karl VI. Litt unter einer Geisteskrankheit. Und deswegen versuchten nun Leute, die Regentschaft zu übernehmen. Da war einmal der Louis von Orléans, das war der jüngere Bruder. Und auf der anderen Seite war es der Onkel. Der hieß Philipp der Kühne und hat einen Sohn, Johannes von Burgund. Und die stritten eben, die eine Partei gegen die andere, um die Macht. Na, kommst du noch mit?
Gerade noch so.
Dann pass auf, was weiter geschehen ist. Also Louis von Orléans, zur Erinnerung, das war der Bruder von dem König, von Karl dem VI., der wurde nun im Auftrag des Johannes von Burgund ermordet. Und jetzt kam es zu furchtbaren Parteikämpfen zwischen den Anhängern Orléans und den Gefolgsleuten der burgundischen Partei. Die standen sich also unversöhnlich gegenüber. Später sah es so aus, als ob dann Karl der VII., also der Sohn Karl des VI., eine Versöhnung mit diesem Johannes von Burgund erreichen wollte. Aber in Wirklichkeit wurde der dann ermordet von den Gefolgsleuten des Karl des VII.
Das ist ja schrecklich.
Ja, so geschah es leider oft, wenn es um die Macht ging. Und jetzt ging die Geschichte weiter. Der Sohn und Nachfolger dieses ermordeten Johannes, Philipp von Burgund, der wollte jetzt nichts mehr mit der Partei von Orléans zu tun haben, sondern wandte sich sogar den Engländern zu. Und er war es, der einen Scheinfrieden versuchte zu erreichen zwischen England, Frankreich und Burgund im Jahre 1420, dem sogenannten Vertrag von Troyes. Und da wollte man jetzt den Karl den VII. Von der Erbfolge ausschließen. Man machte ihn für den Mord an dem Vater des Johannes von Burgund verantwortlich. Da saß allerdings noch jemand dahinter, so kann man es vermuten. Da gibt es eine Frau, nämlich die Frau des kranken Königs Karl des VI., Isabeau. Sie erklärte, dass ihr Sohn Karl nicht der richtige Sohn ihres Gatten sei. Und du kannst dir ja vorstellen, das hinterließ dann bei diesem Sohn eine Unsicherheit, ob er ein legitimer Sohn seines Vaters und seiner Mutter war. Dieser Karl der VII., zunächst nennen wir ihn Dauphin, er war aus französischer Sicht der rechtmäßige Thronerbe Frankreichs. Aber lauter militärische Niederlagen hatte ihn geschwächt und er hatte fast alle seine Gebiete an die Engländer und die Burgunder verloren.
Opa, was ist ein Dauphin?
Dauphin nennt man denjenigen, der zum König bestimmt ist, also ein Thronerbe, der aber noch nicht offiziell gekrönt wurde.
Ah, so. Und was macht dieser Dauphin?
Eigentlich konnte der Dauphin so gut wie nichts mehr machen. Denn im Jahr 1427 wurde Orléans eingeschlossen. Und der Dauphin Charles schien schon bereit zu sein, diese Schlüsselstellung seines Restreiches aufzugeben. Also sich in sein letztes ihm verbliebenes Gebiet zurückzuziehen und das hieße Frankreich England zu überlassen.
Und?
Jetzt, in diese aussichtslose Situation, Jacqueline, kommt Jeanne d'Arc. Gott sendet sie, um Charles und Frankreich zu Hilfe zu eilen. Eine Mission, eine Aufgabe, von der man noch nie vorher gehört hat. Einfach noch einmal klar machen, ein junges Mädchen von 17 übernimmt von Gott eine derart ungewöhnliche Aufgabe, dass diese Geschichte von Jeanne d'Arc und Frankreich die Menschen bis heute beschäftigt in vielen Filmen, in Hörspielen, in Büchern. Fast ist nicht so gut dokumentiert wie diese Geschichte von Jeanne d'Arc.
Von Gott gesandt? Echt?
Das hat sie selbst so gesagt.
Woher wusste sie das?
Nun, Jeanne bezeugt, dass Heilige des Himmels ihr erschienen sind. Zum Beispiel die heilige Katharina von Alexandrien.
Jeanne. Ja, meine Freundin Katharina? Du weißt ja, dass der Herr dich auf eine Aufgabe vorbereitet, die du in seinem Auftrag erfüllen sollst. Ja, und ich würde sie so gern noch genauer kennen. Ich weiß, dass sie unser geliebtes Land und unseren König betrifft. Und gerne würde ich helfen, diese furchtbare Not zu lindern. Aber wie wird es geschehen? Was hat der Herr wohl genau vor?
Du wirst es erfahren, wenn die Zeit ganz ausgereift ist. Aber ich sage dir, es steht kurz bevor. Und du kannst unserem Gott auf Knien danken, dass er sich Frankreichs erbarmen möchte.
Ja, unser Herr soll in allem verherrlicht werden. Liebe Katharina, sag du mir doch, was ich denn tun kann. Mich drängt es so, etwas zu tun für unser armes Land und für den König. Und ich werde immer unruhiger. Jeden Tag wird es schlimmer und man hört über so viel Elend. Frankreich liegt am Boden und bald haben die Engländer auch noch den Rest von Frankreich an sich gerissen. Möge doch der Herr bald eingreifen.
Das wird geschehen. Habe noch Geduld, meine Tochter. Habe Geduld und Vertrauen. Alles steht unmittelbar bevor. So viel darf ich dir sagen. Bete innig und voller Inbrunst und wende dich auch an sie.
An sie?
Ja, an sie. Zu der du am Samstag immer Blumen trägst.
Ah, du meinst unsere geliebte Mutter Maria. Wie gern tue ich das. Katharina, meinst du, es sind nur noch wenige Tage oder gar Stunden, bis der Herr mir genau sagt, was ich tun soll?
Jeanne, hab Geduld.
Sie hat ja recht. Und bisher hat sie mich so wunderbar geführt. Katharina ist meine echte Freundin geworden und Margarete auch. Aber es fällt mir einfach nicht leicht zu warten, obwohl ich doch weiß, dass unser Herr allein den Zeitpunkt bestimmt. Was er wohl vorhat? Herr, rette das geliebte Frankreich und hilf dem armen König. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et je suis le fruit de vos entrailles, bénie. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Jeanette!
Ja?
Bitte hilf mir schnell, wir erwarten Gäste.
Wer kommt denn, Maman?
Ich weiß es nicht. Dein Vater hat nur gesagt, dass wir ein Gedeck mehr brauchen.
Vielleicht hören wir ja wieder etwas, wie es um Frankreich steht.
Was sollen denn für Nachrichten kommen, Jeanne? Sie sind doch derzeit allesamt schlecht. Nirgendwo gibt es auch nur einen Funken Hoffnung. Und unser Dauphin Charles scheint sich und unserem Land auch nicht helfen zu können. Vielleicht hat er schon allen Mut verloren. Wenn doch nur der Herr eingreifen würde. Aber Gott schweigt in diesen Jahren und lässt das Elend geschehen.
Nein, Maman, Gott wird bald eingreifen. Schon sehr bald. Alles steht kurz bevor, ganz gewiss.
Woher willst du das wissen, mein Kind?
Maman, das ist doch unsere Hoffnung, oder?
Ja, schon, mein Kind, aber trotzdem, warum bist du an diesem schrecklichen Thema so überaus interessiert? Gerade bist du erst 17. Und eigentlich beschäftigen sich die Mädchen in diesem Alter nicht mit dem Krieg.
Ja, Maman, aber ich liebe doch unser Frankreich so. Leidet es nicht schrecklich? Da muss ich doch Gott erbarmen.
Du hast ja recht, meine Tochter. Bitte du unseren Herrn, dass er bald eingreift. Du bist ja oft und gerne im Gebet, Jeanette.
Ja, Maman, das werde ich gerne tun. Du kannst dich darauf verlassen.
Musik.
Armand Martin, das war knapp. Jeanne, du musst vorsichtiger sein. Du weißt doch, dass du noch mit niemandem über all das sprechen darfst, was du vom Herrn erfahren hast. Gott muss sich auf dich verlassen können. Ich denke, es steht kurz bevor. Wie froh bin ich, dass auch Katharina darüber gesprochen hat. Einerseits habe ich auch ein wenig Furcht, aber wenn mich mein Herr ruft, es wird wohl ein richtiger Abschied sein hier von Domremy, wo ich aufgewachsen bin. Von meinen Eltern, von meinen Geschwistern, von meinen Freunden, von der liebgewonnenen Kirche. Aber wenn der Herr ruft für den König und für Frankreich, dann gehe ich. Mein Leben hat sich geändert, als damals der Engel zu mir kam. Nie werde ich seine Gestalt vergessen, auch wenn ich mich zunächst etwas fürchtete. Aber dann wäre ich doch am liebsten mit ihm gegangen. Wie dankbar bin ich Gott, den heiligen Erzengel Michael gesehen zu haben. Und wie er zu mir sprach, zu einem Mädchen mit 13. So liebevoll und klar. Welche Freude. Und dann schickte er mir die zwei Jungfrauen, mich zu begleiten. Mein Glauben sollte ich leben und die Wege des Herrn gehen. Ich hoffe, das habe ich auch getan, du lieber Herr. Deine Jeanne möchte dir wirklich aus ganzem Herzen dienen.
Jeanne, es ist soweit. Gott hat sich eurer Gebete erbarmt. Er wird nun eingreifen und dein Land retten. Er wird es durch dich tun, Tochter Gottes. Dafür hat er dich die Jahre bereitet und nun wirst du gesendet. Du musst dein Dorf verlassen und nach Frankreich gehen. Geh nun, du geliebte Tochter Gottes. Geh zum Dauphin Charles Narchino. Er soll in Reims zum König gesalbt werden. Zunächst aber brich zum Hauptmann Robert de Baudricourt nach Vaucouleurs auf, damit er dir eine Eskorte gibt, die dich zum Dauphin führt. Geh, Jeanne, geh, die Zeit ist da. Vertraue in allem dem Herrn.
Also mit den Erzengeln Michael und mit der heiligen Katharina hat sie geredet. Das muss wirklich sehr schön sein. Mir ist das leider noch nicht passiert.
Mir auch nicht. Ich denke, es war eine besondere Gnade von Gott für Jeanne und diesen unvergleichlichen Auftrag. Ich habe dir ja schon gesagt, dass es eine sehr ungewöhnliche Geschichte ist.
Wer war denn die andere Jungfrau außer der heiligen Katharina?
Es war die heilige Margareta. Übrigens sah Jeanne manchmal auch sehr viele Engel, die begleiteten den heiligen Erzengel Michael. Du erinnerst dich? Das war der Engel, den sie zuerst gesehen hatte, der zuerst mit ihr sprach. Aber meistens war es die heilige Katharina. Über den heiligen Erzengel Michael kann man noch sagen, dass er der Patron von Frankreich ist. Also er ist der oberste Beschützer des Landes, wenn wir vom Himmel aus die Sache sehen. Von da aus gesehen ist es nicht fremd, dass gerade er sich im Auftrag Gottes an Jeanne wendet. Denn diese sollte ja eine große Mission für das bedrängte Frankreich erfüllen. Die heilige Katharina hingegen war eine junge Märtyrerin. Und die hatte sich damals in ihrer Zeit gegen 50 heidnische Philosophen durchgesetzt in einer Diskussion. Sie wollten ihr den Glauben ausreden, aber es ging dann andersrum. Sie nahmen dann den Glauben an, weil sie so wunderbar sie überzeugt hatte. Übrigens waren die Statuen der heiligen Katharina und auch der heiligen Margareta in der Kirche zu Domremy, wo Jeanne getauft wurde.
Gott wollte also die Jeanne das Land retten. Aber wie? Sie war doch erst 17, wenn ich es richtig verstanden habe.
Richtig. Aber du weißt ja, bei Gott
ist nichts unmöglich.
Unsere Jeanne zögerte nicht, die nächste Gelegenheit zu nutzen, die sich ihr bot, mit ihrem Auftrag zu beginnen. Sie hatte die Gelegenheit, mit ihrem Onkel Laxar nach Vaucouleurs zu reisen. Doch bei dem Hauptmann, zu dem sie gesendet war, findet sie zunächst kein Gehör. Er macht sich sogar über das Mädchen lustig, stell dir vor, und er will sie wieder mit ihrem Onkel nach Hause schicken. Doch er kannte nicht die Hartnäckigkeit Jeannes. Sie war durchaus nicht bereit, jetzt die begonnene Mission schon wieder abzubrechen. Dem Hauptmann gegenüber betont sie immer wieder, dass sie vom Herrn des Himmels gesandt sei, um Charles zu Hilfe zu eilen, Orléans zu befreien und den Dauphin in Reims zum König salben zu lassen. Doch was sie auch sagte, der Hauptmann Baudricourt ließ sich nicht überzeugen. Aber dann machte Jeanne eine Vorhersage, dass der König eine wichtige Schlacht verloren hatte. Und als das sich dann bewahrheitete, fing der Hauptmann an umzudenken. Jetzt auf einmal merkte er, da ist irgendetwas, was anders ist. Und so bestimmte er die Ritter Jean de Metz und Bertrand zu ihren Begleitern auf dem Weg zum Dauphin Charles nach Chinon. Am 23. Februar 1429 reitet Jeanne mit ihrer eigenen Leibwache los. Von den Bürgern von Vaucouleurs wurde sie ausgerüstet und sie legte nun Männerkleidung an.
Wenn ich Männerkleidung trage, werden die Männer weniger Begierde nach mir haben und ich selbst werde meine Jungfräulichkeit in Gedanken und Handlungen auf diese Weise besser bewahren können.
So war es wirklich. Viele Zeugen berichteten später, dass von Jeanne eine ganz große Keuschheit ausgegangen war, so dass die Männer sie noch nicht einmal begehrten. Jeanne beeindruckte die Menschen sehr tief, zum Beispiel die sie begleitenden Ritter Jean de Metz und Bertrand.
Der Bertrand und ich, wir lagen jede Nacht ihr zur Seite und sie lag dann da in Wams und Hose und sie brachte mir eine solche Achtung bei, dass ich nie gewagt hätte, sie zu begehren. Ich glaubte auch an die Worte der Jungfrau, ich war begeistert von jedem ihrer Worte, von ihrer Gottesliebe. Ich glaubte auch, dass sie von Gott gesandt war. Sie ging so gerne zur heiligen Messe, sie fluchte nie und immer wenn sie schwören musste, hat sie ein Kreuzzeichen gemacht.
Es war ein aufregender Ritt, aber Jeanne redete uns zu, wir sollten keine Angst haben. Denn der edle Dauphin würde uns freundlich empfangen, gelangten wir erst nach Chinon. Und ich versichere euch, ich war von ihren Worten ganz entflammt, denn wirklich schien sie mir von Gott gesendet. Nie habe ich an ihr nur das geringste Übel sehen können. Sie war so gut wie eine Heilige. Und so kamen wir zusammen ohne großes Hindernis nach Chinon, wo der König sich aufhielt, der damals noch Dauphin war. Dort war es, wo wir die Jungfrau den Edlen und den Gefolgsleuten des Königs vorstellten.
Nach 11 Tages- oder Nachtritten, man ritt durch Feindesland, erreichte Jeanne mit ihren Begleitern Chinon und am 9. März 1429 wurde Jeanne zum Dauphin vorgelassen.
Wie ist euer Name?
Edler Dauphin. Ich bin Jeanne, die Jungfrau genannt. Der König des Himmels tut euch durch mich kund, dass ihr zu Reims gesalbt und gekrönt werdet. Ihr werdet der Statthalter des Himmelskönigs sein, welcher der Herr Frankreichs ist.
Vielleicht weißt du, wie es um unser Land steht. Es dauert nicht mehr lange und die Engländer und Burgunder haben uns besiegt und das ganze Land wird unseren Feinden gehören.
Beim heiligen Erzengel Michael, das soll nie geschehen, mein Dauphin. Es ist doch unser heiliges Frankreich und die Engländer sollen in ihr Land zurückkehren. Wenn sie es nicht freiwillig tun, par Montmartin, dann muss es mit Gewalt geschehen.
Du bist sehr eifrig, Jeanne, aber unsere Feinde werden nicht freiwillig gehen und mit Gewalt können wir sie nicht vertreiben. Das haben wir schon versucht und die meisten Schlachten verloren. Die Soldaten sind müde und haben keinen Mut mehr. Was soll sich daran ändern? Auch du wirst es nicht ändern können.
Mein Dauphin, nicht ich kann es ändern, aber Gott will es so. Und er hat mich hierher gesandt, damit es geschieht. Es ist Gottes Wille, dass ihr in Frankreich regiert und in Reims zum König gesalbt werdet. Glaubt mir, und es wird geschehen.
Wie kann ich dir glauben? Ich sehe, du hast ehrliche Augen und ich sehe darin ein Feuer. Auch höre ich, dass manche meinen, du seist die verheißene Jungfrau aus Lothringen, die Frankreich befreien soll. Aber ist das genug? Ich möchte ja gerne glauben, dass Gott eingreifen wird. Sicher sind viele Gebete zum Himmel gesandt worden. Aber dass es durch dich, ein so einfaches Mädchen, geschehen soll? Wer kann das wirklich glauben?
Ja, aber Gott will es durch ein einfaches Mädchen tun, damit ihm der ganze Ruhm gehört und jedermann weiß, dass Gott unser Land gerettet hat.
Das ist eine sehr kluge Antwort, Jeanne.
Sire! Übergebt euer Königtum unserem Herrn Jesus und er wird es euch als Lehen anvertrauen.
Jeanne, du beginnst mich nachdenklich zu machen. Erzähl mir deine Geschichte.
Und Jeanne erzählte von ihrem Elternhaus, sie streifte die Kindheit. Und was sie selbst aus Bescheidenheit nicht über sich sagte, das überlassen wir anderen Zeugen, deren Aussagen später über Jeanne niedergelegt wurden. Zum Beispiel, berichteten der Bauer Simeon Musnier und die Bäuerin Salibé de Pinal.
Ich bin mit Jeanne, die man die Jungfrau genannt hat, zusammen aufgewachsen. Ich wohnte in der Nähe von ihres Vaters Haus. Wirklich, ich weiß, wie gut sie war, wie schlicht und fromm. Sie verehrte Gott und seine Heiligen. Sie ging oft und gern zur Kirche und zu den geweihten Orten, tröstete die Kranken und teilte mit den Armen. Das konnte ich selbst erfahren. Als ich klein war, ging es mir nicht gut und Jeanne kam, um mich zu trösten.
Jeanne hat sich gerne der Armen angenommen. Ja, sie schlief sogar lieber in der Küche, damit jene in ihrem Bett schlafen konnten.
Jeanne erzählte nun von der Zeit, als Gott immer mehr ihr Leben ergriff. Sie berichtete dem König von ihren Erscheinungen und wie die Heiligen immer deutlicher über ihre Mission sprachen, die sie nun nach Chinon geführt hatte. Der Dauphin hörte aufmerksam zu. Er stellte Fragen. Er erwog ihre oft sehr klugen Antworten. Und Jeanne vertraute ihm Botschaften ihrer Heiligen an, die nur für ihn bestimmt waren. Immer mehr merkte Charles, dass er es nicht etwa mit einer Närrin zu tun hatte. Und manches von dem, was Jeanne ihm sagte, konnte sie nur durch Gott erfahren haben.
Jeanne, du beginnst mich zu überzeugen. Was du sagst, klingt nicht versponnen. Vielleicht bist du wirklich von Gott gesandt. Fast möchte ich es schon ganz und gar glauben. Doch ich muss sicher gehen. Ich kann mir nicht erlauben, leichtgläubig zu sein. Du musst dich erst einer Prüfung durch die Kirche unterziehen. Ich werde dich nach Poitiers in das dortige Kloster schicken und das Urteil abwarten.
Jeanne war alles andere als begeistert von der Maßnahme Charles. Sie fürchtete, wertvolle Zeit zu verlieren und fügte sich nur sehr widerwillig. Hatte sie doch Charles Dinge gesagt, die ihn hätten überzeugen müssen? Warum? Zögerte er. Es galt doch angesichts der verzweifelten Lage sofort und entschlossen zu handeln. Es war doch Gott selbst, der auf der Seite Charles stand. 3 Wochen dauerten die Prüfungen und die Prüfer stellten Jeanne ein sehr gutes Zeugnis aus. Denn sie fand nichts anderes als Demut, Jungfräulichkeit, Einfachheit, Ernsthaftigkeit. Charles vertraute sich nun ihr an und Jeanne konnte ihre Mission weiterführen.
Ich beginne die Jeanne schon ganz doll lieb zu haben.
Das verstehe ich nur zu gut. Wenn man Jeanne kennenlernt, gewinnt man sie lieb.
Sie hat also wirklich den König überzeugen können? Wie gut, dass er auf sie gehört hat. Aber Opa, sag mal, es ist vielleicht ein ganz dummer Gedanke.
Sag ihn ruhig.
Opa, wenn heute so jemand wie Jeanne kommen würde.
Nein, mein Kind, das ist überhaupt kein dummer Gedanke. Du hast ganz recht. Heute könnte man sich so etwas nicht denken. Jedenfalls nicht in Frankreich. Eine Jeanne würde bestimmt nicht bis zum französischen Präsidenten gelangen. Deine Frage zeigt jedoch etwas ganz Wichtiges. Auch wenn sich ja damals manche Menschen Jeanne vielleicht für etwas, na sagen wir, übertrieben oder übergeschnappt gehalten haben, hielt man es aber doch grundsätzlich für möglich, dass Gott in eine Situation eingreifen kann und jemand von ihm direkt gesendet wurde. Das Bewusstsein der Gegenwart Gottes war offensichtlich um diese Zeit sehr lebendig. Gott sei Dank war das so, sonst hätte das ja nicht geschehen können, was dann geschah. Immerhin fragte Jeanne nach Soldaten, um die Belagerung von Orléans durch die Engländer zu beenden. Das war auch damals mehr als ungewöhnlich. Und wenn wir dann noch daran denken, dass Jeanne erst 17 war. Sie konnte weder lesen noch schreiben. Sie kannte das Kriegshandwerk nicht. Und menschlich gesehen waren keinerlei Voraussetzungen zu entdecken, dass sie ein solches Werk durchführen konnte. Ehrlich, Jacqueline, wenn ich von unserer heutigen Sicht aus auf diese Situation schaue, erscheint mir nicht nur das Kommen von Jeanne wie ein Wunder Gottes, sondern dass auch zu Beginn ihre Mission vom König angenommen wurde und die Kirche sie unterstützte.
Ja, Opa, du hast recht.
Schon mit dem Beginn der Mission Jeannes hatte sich die Lage der Franzosen verändert. Man könnte sagen, es weht wie ein anderer Wind. Oder besser ausgedrückt, die Gegenwart der Jungfrau machte den Soldaten und allen, die Verantwortung trugen, klar, dass Gott dabei war, durch dieses Mädchen in die Situation einzugreifen. Die Bevölkerung, die Soldaten, aber auch viele Offiziere und Offizielle, sie fassten neuen Mut und sie glaubten an die Sendung von Jeanne. Jeanne wollte aus dem nun ermutigten Heer der Franzosen ein Gottesheer machen. Eines, welches im Bewusstsein für Gott und Frankreich streitet.
Wie kann sie das machen?
Zum Beispiel duldete Jeanne nicht, dass die Soldaten fluchten. Sie führte sie zur Beichte und zu den Sakramenten. Sie vertrieb die Dirnen. Priester begleiteten ihr Heer und sie feierten die Heilige Messe und es fanden Prozessionen statt. Als Schlachtgesang, stell dir vor, wurde das Veni Creator Spiritus gesungen. Und immer wieder versicherte Jeanne, dass die Soldaten eine gerechte Sache im Sinne Gottes und Frankreichs vertreten und deshalb würden sie auch siegen.
Und die Soldaten waren damit einverstanden?
Sie waren genauso wie die beiden Ritter Jean und Bertrand von ihrer Gegenwart so beeindruckt, dass sich sicher manche haben einfach mitreißen lassen. Und so konnte Gottes Gnade unter ihnen mächtig wirken. Übrigens, Jeanne war nicht etwa auf den Krieg versessen. Sie war nicht rachdürftig oder grausam, wie manche sagen. Sie wollte, dass die Engländer freiwillig nach England zurückkehren und gewährte ihnen in manchen späteren Kämpfen freien Abzug. Sie hatte auch Mitleid mit den sterbenden Engländern und betete für sie. Jeannes Gegenwart war für die Menschen so überzeugend, dass viele Menschen sie wie einen Engel Gottes betrachteten. Nichts tat sie ohne ihre himmlischen Ratgeber, die sie begleiteten. Sie wusste sich in ihrer Aufgabe sicher durch die Begleiter geführt und wusste auch, dass Engel sie in ihren zukünftigen Kämpfen begleiten und an ihrer Seite streiten werden. Die Menschen merkten, dass sie es mit keiner Fantastin zu tun hatten. Weißt du, Jeanne war zu bodenständig, zu echt, zu rein. Und zu aller Überraschung wusste sie, wie man Kriege zu führen hatte. Woher konnte sie denn das wissen, die weder lesen noch schreiben konnte?
Was ist bodenständig, Opa?
Das sagt man, wenn man ausdrücken will, dass die Person nicht versponnen ist und den Blick für die Realität nicht verloren hat. Jeannes erstes militärisches Ziel war Orléans, jene Stadt, die von den Engländern so gut wie eingenommen war, und sie war der Schlüssel für einen fast vollständigen Triumph über Frankreich. Jeanne hatte vorausgesagt, dass sie Orléans befreien würde. Für die Menschen in Orléans war es eine unvorstellbare Freude, als Jeanne mit dem Heer in die Stadt einzog. Sie schöpft neue Hoffnung und viele nahmen an, dass sich nun eine alte Prophezeiung erfülle. Frankreich werde durch eine Frau ins Verderben gestürzt und von einer Jungfrau aus Lothringen befreit. Für viele Menschen war Jeanne diese Jungfrau und die Bewohner Orléans hofften auf die Wende zum Besseren in ihrer verzweifelten Lage. Und ihre Hoffnung wurde nicht enttäuscht.
Opa, gell? Sie wusste von ihren Heiligen, wie man einen Krieg führen muss.
Ja, das hast du sehr gut verstanden. Sie bekam von ihren Heiligen den Rat, was zu tun ist. Es kommt noch dazu, dass sie wohl auch schnell begriff, also durchaus klug war. Aber das Wesentliche ist natürlich die unmittelbare Hilfe ihrer Heiligen in dieser Situation. Man muss verstehen, dass in diesem Fall Gott auf der Seite der Franzosen war und wollte, dass Frankreich französisch blieb und von einem französischen König regiert wird.
Und das auch durch einen Krieg?
In diesem Fall ja. Es war ein Werk der Gerechtigkeit und hatte auch noch viele weitere Aspekte. Du weißt doch selbst auch aus der Bibel, dass Gott manchmal auf der Seite des Volkes Israel kämpfte.
Ja.
Übrigens, es sei nochmal daran erinnert. Bevor Jeanne zu kämpfen begann, hat sie den Engländern mitgeteilt, dass sie von Gott gesandt ist und dass sie in ihr Land zurückkehren sollen. Alles hätte also auch, wenn die Engländer darauf gehört hätten, ohne Kampf und Blutvergießen geschehen können.
Und die Engländer, haben sie ihr geglaubt?
Leider nein. Ein Zeugnis des Grafen von Dunois. Er war der Vertreter des Königs im Kriegsfall, er war Befehlshaber und mit der Verteidigung von Orléans beauftragt. Dieses Zeugnis zeigt, wie Jeannes Gegenwart sich auf die ganze Situation auswirkte.
Mir und anderen Hauptleuten schien es kaum möglich, Lebensmittel bis zur Stadt Orléans zu schaffen, da man über die entsprechenden Schiffe nicht verfügte und der Wind entgegengesetzt war.
Seine erste Begegnung mit der Jungfrau beschreibt der Graf so.
Jeanne, die mit den Truppen an der Loire angekommen war, sprach mich an.
Seid ihr der Bastard von Orléans?
Ich bin's und ich bin froh über eure Ankunft.
Seid ihr es etwa, der geraten hat, mich an diesem Ufer ankommen zu lassen und nicht direkt dahin zu marschieren, wo Talbot und die anderen Engländer waren?
Ich war es und andere, die klüger sind als ich, haben diesen Rat gegeben, in dem Glauben der Sicherheit der Unternehmung besser zu dienen.
Im Namen Gottes, der Rat von Gott, unserem Herrn, ist sicherer und klüger als der eure. Ihr habt gedacht, ihr könntet mich täuschen. Ihr habt euch selber getäuscht. Denn ich bringe euch bessere Hilfe, als je ein Hauptmann oder eine Stadt erhalten hat. Die Hilfe des Königs im Himmel. Aber die Hilfe kommt nicht mir zuliebe, sondern weil Gott auf das Gebet des heiligen Ludwig und des heiligen Karl des Großen hin sich der Stadt Orléans erbarmt und nicht dulden will, dass sich die Feinde des Herrn von Orléans und seiner Stadt bemächtigen.
Unter der Führung Jeannes wurden die verschiedenen Bollwerke genommen. Zwar kämpfte Jeanne selbst nicht mit Waffen, aber sie war immer bei den Kämpfen dabei und sie stärkte die französischen Truppen durch ihre Anwesenheit. Wie sie es vorausgesagt hatte, wurde sie bei einem Angriff am 7. Mai verwundet, aber sie blieb trotzdem weiter im Kampf. Es sah so aus, nachdem von morgens bis abends gekämpft wurde, dass das Bollwerk nicht genommen werden konnte. Jeanne aber ging ein wenig zur Seite, sie betete, nahm dann ihr Banner und die Engländer begannen, sich vor ihr zu fürchten. Die Franzosen nahmen dann auch dieses starke Bollwerk. Am nächsten Morgen, am 8. Mai 1429, zogen die Engländer ab und Orléans war befreit.
Oh Mann, Opa, das ist ja kaum zu glauben. Jeanne muss ja unheimlich viel Mut gehabt haben.
Für ihren Auftrag schon. Da war sie unerschrocken und von den Engeln und ihren Heiligen gestärkt. Wir dürfen nicht vergessen, dass sie ja die Engel gesehen hat, die mit ihr kämpften. Sie wusste, dass es nicht nur die französischen Soldaten waren, die da gegen die Engländer stritten.
Mann, Opa, das macht die Sache hier noch spannender. Richtige Engel auf der Seite von Jeanne. Opa, kämpfen die Engel immer mit, wenn es Kriege gibt?
Schätzchen, da fragst du mich zu viel. Vielleicht schon auf ihre Art, wenn es wirklich um eine gerechte Sache geht. Jedenfalls war es bei Jeanne so.
Opa, gell? Du glaubst das.
Ja, mein Herz. Ich bin fest überzeugt, dass es so war. Und dass Jeanne sich nicht etwas eingebildet hat oder im schlimmsten Fall sogar geisteskrank war.
Opa, wer sagt denn so etwas?
Nun, Menschen, die nicht glauben können, dass es Gott gibt oder ein solches Eingreifen Gottes für Fantasie halten, die kommen vielleicht zu solchen Gedanken.
Aber es ist doch geschehen, was sie vorausgesagt hat.
Und auch anderes, was sie gesagt hat. Aber weißt du, man kann das vielleicht alles sehen und doch anders denken.
Echt?
Ja, aber besser, wir wenden uns wieder Jeanne zu. Ihre Aufgabe war, mit der Befreiung von Orléans nicht zu Ende.
Was kam dann?
Nun, der Dauphin Charles sollte ja zum König gekrönt werden. Und das sollte in Reims durchgeführt werden. Jeanne wollte das unbedingt, weil sie wusste, dass der König erst dann richtiger König wäre, wenn dies geschehen wäre.
Warum das?
Auch das ist eine wunderbare Geschichte. Es wird erzählt, dass dem heiligen Remigius von einer Taube ein kleines Fläschchen mit Öl gebracht wurde, als er den zum Christentum übergetretenen König Chlodwig taufen wollte. Seit dieser Zeit wurden alle Könige von Frankreich mit diesem Öl durch den Erzbischof der Stadt gesalbt.
Also erst wenn das geschah, war der König richtiger König in den Augen von Jeanne.
Genau. Aber nicht nur in den Augen Jeannes, sondern auch der meisten Franzosen.
Deshalb also wollte Jeanne, dass der König nach Reims geht.
Ja, so ist es. Das war ein wichtiger Teil ihres Auftrags, den sie von Gott bekommen hat. Frankreich sollte vom richtigen König mit voller Anerkennung des Volkes regiert werden.
Und geschah dies?
Ja, es waren jedoch noch Hürden bis dahin zu nehmen, weil die Engländer noch nicht völlig besiegt waren. Sie hatten noch weitere Bollwerke und manche Städte hielten sie besetzt. Aber Jeanne war nun mit ihrem mutigen Heer nicht mehr aufzuhalten. Sie erfocht große Siege, zum Beispiel in Jargeau. Und besonders der Sieg bei Patay war wichtig, weil nun das ganze Gebiet der Hollandais zurückerobert war. Der Weg nach Reims war frei. Und alle Städte auf dem Weg dorthin, die noch unter englischer Besatzung waren, ergaben sich ohne Kampf.
Der König muss ja nun sehr froh gewesen sein.
Sicher, ja. Aber leider hatte er schlechte Ratgeber. Die waren nicht wirklich bereit, sich den Weisungen von Jeanne unterzuordnen oder nur sehr widerwillig. Sie hatten wohl andere Interessen und versuchten ihren Einfluss auf den König auszuüben, was dann leider später auch gelang.
Später? Was geschah, Opa? Sag!
Jetzt noch nicht, mein Herz. Erfreuen wir uns zunächst daran, dass Charles der VII. In diesem Zeitabschnitt wirklich auf Jeanne hörte und dass Gottes Wille geschah. Der Dauphin Charles wurde tatsächlich in Reims zum König gesalbt. Jeanne war unendlich glücklich. Es hatte sich erfüllt, was die Heiligen gesagt hatten und wozu sie gesandt wurde. Das wusste sie. Und ihr Herz war sicher übervoll von Dankbarkeit und Stolz. Sie durfte helfen, dass ihr geliebtes Frankreich nun einen rechtmäßigen König hatte. Die Macht der Engländer geschwächt wurde. Und jeder gläubige, königstreue Franzose wusste, dass dies ohne Eingreifen Gottes durch Jeanne d'Arc nicht geschehen wäre. Das Volk liebte sie, besonders die Menschen aus Orléans. Die Krönungszeremonie in Reims gehört zu den Sternstunden der Geschichte.
Ich habe es dir immer gesagt, Marie, wir müssen beten.
Dank sei Gott, es war wirklich sein Eingreifen.
Aber Opa, ich höre doch aus deinen Worten, dass dann nicht alles so gut weiterging.
Nein, du hast schon recht, meine Jacqueline. Aber wer einen so großen Auftrag erfüllt, muss auch mit Feindschaft rechnen.
Die Engländer?
Nicht nur. Aber weißt du, das werden wir jetzt nicht mehr weiter betrachten. Halte jetzt in deinem Gedächtnis und Herzen, dass Gott ein so großes Wunder tun konnte, weil Jeanne, die Jungfrau von Orléans und auch andere auf ihn hörten und dass er ein junges Mädchen für dieses Werk erwählt hat. Das ist doch etwas Großes, nicht wahr?
Ja, Opa, du hast recht. Ich werde jetzt an Jeanne denken. Vielleicht wird sie meine Freundin.
Gewiss, mein Liebes, ganz gewiss. Gute Nacht.